Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was tun Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge Was tun auf die Ohren. Wir haben mit Lena aus Hamburg und Katharina aus München über den Protest gegen die Bezahlkarte gesprochen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin Isen und Inken Beermann. Wir diskutieren gerne über politische Strategien und machen jetzt diesen Podcast, um diese Diskussionen mit euch zu teilen. Heute sprechen wir über eine ganz konkrete Aktion, nämlich mit Lena aus Hamburg und mit Katharina aus München über ihre Proteste und eine besondere Tauschaktion gegen die Bezahlkarte, die jetzt ja im Frühjahr für Geflüchtete eingeführt wurde.
Ja, was wir jetzt ja in den letzten Monaten erleben, ist ein sich verschärfender rechter Diskurs rund um Geflüchtete und alle Menschen, die angewiesen sind auf staatliche Leistungen, also zum Beispiel auch Bürgergeld. Das fing an im letzten Herbst mit den Diskussionen rund um Abschiebung und Verschärfung der Abschottung an den europäischen Außengrenzen, Stichwort GEAS, also diese Reform des europäischen Asylsystems. Damals haben wir auch eine Folge gemacht mit Tarik Alaus und Amy, wo wir darüber gesprochen haben. Und ja, mittlerweile ist der Diskurs und auch die praktische Politik dazu immer weiter entgleist. Mittlerweile ist es soweit, dass eben nicht nur in Anführungsstrichen Geflüchtete, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde, betroffen sind von dieser rechten Meinungsmache, sondern eben jetzt auch alle, die noch auf die Bewilligung ihres Asylantrags warten und diesen Antrag gestellt haben. All diese Leute sind nämlich jetzt betroffen von der Bezahlkarte, die du, Inken, gerade schon erwähnt hast und die ihnen letztendlich so den Zugang zu Bargeld letztendlich nimmt und ihnen damit auch die Kompetenz abspricht, selbst zu entscheiden, was sie brauchen.
Genau, um das noch einmal kurz vielleicht den Hintergrund dazu nochmal zu geben. Es gibt ja für Menschen, die in Deutschland einen Antrag auf Asyl stellen, natürlich staatliche Leistungen, weil die sind ja hier und haben ja keinen Verdienst und dürfen ja auch erstmal nicht arbeiten. Und die haben sie bisher in bar ausbezahlt bekommen in den Kommunen. Und das soll in Zukunft jetzt halt über eine Karte laufen. Es gibt auch Parteien, man kann sich denken, welche, die das jetzt als tollen Digitalisierungsfortschritt verkaufen. De facto gehen da aber total viele Gängelungen und Restriktionen mit einher. Also Überweisungen, die nicht mehr getätigt werden können ins Ausland, aber auch Inland zum Teil sehr, sehr schwierig oder die müssen dann extra genehmigt werden. Total geringe Bargeldabhebungen nur, zum Teil auch Begrenzungen, was für einen Radius um den Wohnort man diese Karte überhaupt benutzen kann. Und das kann man sich ja vorstellen, das ist sowieso schon nicht viel Geld und es ist einfach eine total krasse Einschränkung in dem Leben dieser Leute.
Und dieses System der Bezahlkarte für Asylbewerber, das wird eben jetzt auch schon verhandelt politisch als eine Art Test, der sich möglicherweise auch noch ausweiten lässt auf andere Gruppen, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Das heißt, diese ganze sozialchauvinistische Diskussion, die wir jetzt in den letzten Monaten erleben, da ist diese Bezahlkarte drin einzuordnen und je nachdem, wie erfolgreich oder unerfolgreich das dann auch am Ende politisch gilt, könnte es passieren, dass die auch noch auf weitere Gruppen ausgeweitet wird.
Ja, und das ist eigentlich ein total krasser sozialstaatlicher Paradigmenwechsel, auch von der Idee, die ja auch grundgesetzlich verbrieft ist, dass alle Menschen ein Recht auf ein Existenzminimum haben, was der Sozialstaat, das ist ja das Sozialstaatsprinzip und Sozialstaat, in dem wir in Deutschland leben, dass der Sozialstaat auch bereitstellen muss. Und wo dann aber die Menschen dieses Geld bekommen und natürlich souverän selber entscheiden können, wie sie das ausgeben, hin zu einem absoluten Kontrollregime darüber, wofür staatliche Leistungen eingesetzt werden dürfen. Und das ist einfach, ja, du hast jetzt eben schon gesagt, sozialchauvinistisch, aber es ist auch einfach eine krass, also einfach ein super, super negatives Menschenbild, was sich natürlich aber auch nur auf bereits stigmatisierte Gruppen bezieht. Also nur auf Menschen halt, die einen Asylantrag gestellt haben oder auf Menschen, die halt im sozialen Leistungsbezug irgendwie in Deutschland sind.
Erschwerend kommt noch dazu, und das erlebt ihr wahrscheinlich auch in euren politischen Gruppen, dass gerade in der linken Szene so eine große Ratlosigkeit herrscht. Was kann man dem jetzt entgegensetzen, dem Rechtsruck? Wie kann man, was sind Möglichkeiten, sich dagegen zu stellen, gegen diese stigmatisierende Politik und den Sozialchauvinismus? Und Wir haben für diese Folge zwei Menschen gefunden, die da einen sehr interessanten Ansatz für entwickelt haben.
Genau, das sind Lena aus Hamburg und Katharina aus München, die da jeweils Bündnissen angehören, die sich vor Ort gegen die Bezahlkarten einsetzen, und die machen Tauschaktionen. Und das funktioniert so. Ich mache das jetzt einmal als Beispiel an Valentin und mir fest, damit man es gut verstehen kann. Und wir nehmen jetzt dafür mal an, Valentin wäre im Asylbezug und ich nicht. Und dann könnte Valentin, hätte jetzt diese Bezahlkarte bekommen und kann also damit nicht mehr überall einkaufen, wo er will, kann aber in großen Supermärkten einkaufen oder bei DM oder Kaufland oder so. Jetzt würde Valentin zu Kaufland gehen zum Beispiel und würde da so einen Gutschein kaufen, diese, die da immer so an der Kasse aushängen, ihr kennt die bestimmt, diese kleinen Geschenkkarten, würde so einen kaufen von seiner Bezahlkarte, weil das geht ja damit, weil er kann ja in diesem Laden einkaufen. Und Valentin würde diesen Gutschein zu einer dieser Umtauschstellen bringen und ich würde auch zu der Umtauschstelle gehen. Und ich würde Bargeld mitbringen, auch 50 Euro. Und dann würde ich das Bargeld abgeben, würde diesen Gutschein bekommen. Ich muss ja sowieso auch einkaufen gehen und gehe dann da meinen Wochenendeinkauf machen. Und Valentin würde diese 50 Euro bekommen und könnte mit den 50 Euro einkaufen, wo er will. Zum Beispiel halt auch auf einem Flohmarkt oder in einem kleinen Laden, der diese Karte nicht nimmt oder so.
Genau, das heißt, Inken und ich würden uns vielleicht noch nicht mal treffen bei der ganzen Aktion.
Genau.
Ich würde einfach dahin gehen, meinen Gutschein abgeben und dafür eben Bargeld bekommen, wäre wieder flüssig. Und Inken, die ja in dem Beispiel nicht im Leistungsbezug ist und deswegen Bargeld hat, könnte eben mir was von ihrem Bargeld abgeben und trotzdem eben immer noch in die Läden gehen, in die sie eh geht, um zum Beispiel ja Drogerieartikel zu kaufen, wenn wir jetzt beim Beispiel von DM bleiben.
Genau. Und das ist ein ziemlich cooles System, weil das natürlich genau diese Gängelung und Diskriminierung, die ja mit diesen Bezahlkarten einhergeht und die auch genau das Ziel davon sind, einfach auf eine sehr einfache Art und Weise aushebelt.
Ja, und wir sind auf X, ehemals Twitter, auf die Kampagnen aufmerksam geworden und dachten uns, das ist eigentlich so ein bisschen so der Hoffnungsschimmer, könnte man sagen, den viele von uns aktuell vermissen und unbedingt brauchen, weil mit dieser Aktion einerseits ein wirksames Zeichen der Solidarität an Betroffene gesendet wird, dass es eben Menschen gibt, die solidarisch mit ihnen sind, aber gleichzeitig auch öffentlich ein Protest gegen diese diskriminierende Politik öffentlich wird. Und deswegen dachten wir, die beiden müssen wir unbedingt für unsere nächste Folge einladen und haben sie dann angeschrieben und sie haben sich netterweise bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Und wir freuen uns jetzt, sie euch in dieser Folge vorzustellen. Viel Spaß beim Gespräch.
Viel Spaß. Hallo Lena und hallo Katharina. Wir sprechen jetzt gleich mit Lena aus Hamburg und mit Katharina aus München über die Bezahlkarte. Und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier an so einem heißen Sommertag aber im Zoom zusammengefunden haben. Hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Ja, dann beginnen wir auch direkt und zwar damit, euch kennenzulernen. Stellt euch doch mal kurz vor und erzählt den Hörerinnen und Hörern, wie ihr dazu gekommen seid, euch eigentlich mit dieser Bezahlkarte auseinanderzusetzen. Lena, magst du anfangen?
Gerne. Genau, ich bin Lena. Ich bin Teil der Initiative Hamburg sagt Nein zur Bezahlkarte. Ich bin vor allem durch mein Studium in internationaler Kriminologie, durch das ich auch nach Hamburg gekommen bin, viel überlegen und denken um Rechte auf Stadt, soziale Teilhabe, beschäftige mich viel mit abolitionistischen Theorien und Praktiken, Grenzen und bin da auch gegen das Abschiebegefängnis in Glückstadt aktiv. Und aus diesem Hintergrund kommt mit dem Gedanken der lokalen Ebene als Handlungsspielraum und die Stadt auch als Arena für Kämpfe um soziale Rechte, war für mich mit der Einführung der Bezahlkarte direkt klar, dass ich mich auch aktiv dagegen einbringen möchte, weil es für mich ein weiteres Element der Ausgrenzung, Diskriminierung, Entmündigung und auch Entwürdigung von geflüchteten Menschen auf einer ganz konkreten lokalen Ebene in der Stadt in Hamburg ist. Und dann bin ich zur Initiative gekommen und da Teil von geworden. Und wir sind ein Zusammenschluss aus verschiedenen antirassistischen Gruppen und Einzelpersonen, die sich eben aktiv gegen die Bezahlkarte aussprechen und sich praktisch mit Menschen mit Bezahlkarte solidarisieren. Und in Hamburg wurde die Bezahlkarte mit als erstes als Pilotprojekt im Februar diesen Jahres eingeführt und Mitte März haben wir angefangen, die erste Kundgebung in Rahlstedt vor der zentralen Erstaufnahme zu veranstalten, Und seitdem versuchen wir eben auf verschiedenen Ebenen zu handeln. Einerseits eben die wöchentlichen Soli-Tauschaktionen auf einer ganz realen und praktischen Ebene und andererseits organisieren wir Kundgebungen, Infoveranstaltungen, um die Zivilbevölkerung anzusprechen. Und gleichzeitig schreiben wir mit betroffenen Personen Beschwerden an die Sozialbehörde und da sind wir eng auch in der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Pro Asyl. Und momentan läuft auch noch eine Petition in Hamburg, die auch den politischen EntscheidungsträgerInnen ganz deutlich machen soll, dass wir in Hamburg die Bezahlkarte nicht wollen und auch generell in Deutschland nicht.
Das ist ja schon echt ganz schön viel und da kann die Hörerin direkt schon einen Eindruck davon auch bekommen, was für eine Menge an verschiedenen Aktionen ihr macht, um diese Bezahlkarte dann doch hoffentlich wieder abzuschaffen. Wir werden ja heute vor allem über diese Tauschaktionen sprechen. Und das verbindet euch auch in Hamburg mit Katharina und dem Bündnis Offenes München in München. Katharina, stell dich doch auch gerne einmal vor und erzähl, wie du zu dem Thema gekommen bist.
Ja, genau. Ich bin Katharina und ich bin in München und bin da beim Bayerischen Flüchtlingsrat. Und als Bayerischer Flüchtlingsrat sind wir Teil von einem Bündnis, das auch aber so eine Kampagnenform eigentlich hat. Und das heißt Offen für eine solidarische Gesellschaft. Wir haben uns quasi eigentlich zusammengetan, auch im Rahmen der Proteste gegen das GEAS. Und genau so jetzt seit einem Jahr letzten Endes treffen sich quasi da immer wieder auch Leute, die aktiver sind in dem Bündnis und überlegen, was können wir denn machen, was wollen wir machen, weil natürlich wir auch merken, ne, diese ja Politik der Abgrenzung auf vielen Ebenen, die reißt nicht ab und wir wollen uns immer wieder dazu äußern. Genau, und in dem Bündnis war für uns natürlich dann auch irgendwann die Bezahlkarte ein Thema. Der Punkt ist, dass in Bayern sozusagen die Bezahlkarte auch schon eingeführt ist. Die ersten Pilotprojekte haben im April gestartet und München ist jetzt quasi im Juli eigentlich mit einem in der letzten Charge an Kommunen, in denen die Bezahlkarte umgesetzt werden muss in Bayern. Also wir haben jetzt quasi Ende Juli in Gesamtbayern eigentlich die Bezahlkarte. Und für uns war es eben deswegen Anlass zu überlegen, was können wir dagegen tun. Wir waren nicht so schnell wahrscheinlich, uns dazu vernetzen in der Form, dass wir auch Petitionen oder Ähnliches gemacht haben. Vielleicht war es auch so, dass wir schon ein bisschen Appell und Petition müde waren. Wir haben dann eben von der Aktion in Hamburg gehört und fanden es eine tolle, charmante Aktion, haben uns gedacht, ah toll, da kann man einfach praktisch tätig werden. Da kommt man auch aus einem Ohnmachtsgefühl raus. Wir müssen darüber reden, ob wir das schaffen, hier in München was umzusetzen.
Cool, mega interessant. Genau, jetzt ist ja schon einige Male das Wort Bezahlkarte gefallen und viele HörerInnen kennen das wahrscheinlich auch so aus der ganzen Presseberichterstattung. Irgendwie begegnet einem das mal wieder. Viele wissen auch, es ist ein Problem, aber dass man so richtig genau einsteigt, wie funktioniert das, was sind da eigentlich genau die konkreten Probleme für Betroffene, und auch so in so einem größeren Rahmen, da haben sich vielleicht noch nicht alle Gedanken darüber gemacht. Katharina, könntest du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen? Also ja, was ist eigentlich die Bezahlkarte genau und warum ist es aus deiner Sicht so ein großes Problem?
Ja, also die Bezahlkarte ist, würde ich sagen, natürlich vor allem ein symbolpolitisches Diskriminierungs- und Kontrollinstrument. Letzten Endes, wenn man es genau nehmen würde, ja, heißt es aber, es ist ein Mittel, um den Leuten, die rechtlichen Anspruch haben auf Transferleistungen, nämlich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, ihnen diese Transferleistungen auch zur Verfügung zu stellen. Ja. Das wäre an sich ja jetzt nochmal, könnte man ja sagen, es ist so ein großes Problem. Das größte Problem ist aber, so wie die Bezahlkarte umgesetzt wird, vor allem in Bayern, sind die Restriktionen, die auf dieser Bezahlkarte eben liegen. Und zwar ist das eben in Bayern, dass man nur 50 Euro pro Monat pro Person im Haushalt am Bargeld abheben kann, dass Überweisungen und Lastschriftverfahren eingeschränkt möglich sind und dass es für manche Personen, wenn sie der Residenzpflicht unterliegen, eben auch ja der Geltungsbereich auf einem bestimmten Postleitzahlgebiet beschränkt werden kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel nur in meinem Landkreis damit zahlen, der günstige Supermarkt oder der Supermarkt, wo ich irgendwie die Sachen kaufen kann, die ich gerne esse, der ist aber irgendwie leider im anderen Landkreis, was auch noch vielleicht näher ist als der Supermarkt in meinem Landkreis, aber da kann ich dann nicht zahlen mit der Bezahlkarte. Also das sind zum Beispiel dann die praktischen Probleme, vor denen die Leute stehen im Moment auch in Bayern.
Ja, okay, das heißt, es gibt auf der einen Seite eben so diese ganz praktischen Probleme, die jetzt aufgrund von der Bezahlkarte super eingeschränkt sind, aber das Ganze ist ja irgendwie auch Teil von einem ja größeren Problem, größeren Strukturen, rassistischen Zuschreibungen. Lena, du hattest bei deiner Vorstellung schon gesagt, dass das auch so ein bisschen so die Richtung ist, aus der du kommst, dass du dich einfach dafür interessierst, wie ein Recht auf Stadt für alle möglich ist und wie auch gerade so durch diese ganzen institutionellen Mechanismen bestimmte Personengruppen wie eben Geflüchtete ausgegrenzt und diskriminiert werden. Könntest du vielleicht da für uns so die Bezahlkarte nochmal so ein bisschen einordnen? Inwieweit, ja, siehst du das als so einen Mechanismus der Ausgrenzung und Diskriminierung?
Also ich glaube, Katharina hat ja gerade schon ein paar ganz konkrete Sachen angesprochen und die sehe ich auch alle genauso. Und vor allem diese 185 Euro, die sind ja genau dafür da, am sozialen Leben teilzuhaben. Das ist ja ohne Verpflegung, ohne Unterkunft, ist da ja schon alles abgezogen. Und dadurch, dass die Bezahlkarte keine Verknüpfung zu einem Konto hat, sind eben so Sachen wie Lastschriftverfahren nicht möglich. Man kann keine Verträge machen. Man kann keine Mitgliedschaft in einem Sportverein oder so zum Beispiel machen. Also was ja auch ganz maßgeblich für eine gesellschaftliche Teilhabe irgendwie die mitgestalten kann, wo Kinder irgendwie dann Anschluss finden können, Erwachsenenpersonen Anschluss finden können. Und das ist eben alles durch die Bezahlkarte nicht möglich. Eben genau dies auch mit Flohmärkten. Also es wird auf Flohmärkten gibt's keine Kartenzahlung. Da wird nur Bargeld akzeptiert. Und zwar ist es immer mehr irgendwie auch in Hamburg, dass man mit PayPal das machen kann. Aber auch da fehlt eben durch die Kontobindung, kann man auch Bezahlfunktionen wie PayPal nicht nutzen. Und es ist auch einfach dieses Gefühl, was die Menschen dabei haben, wenn sie damit bezahlen oder einkaufen gehen. Es ist eine Bezahlkarte, die hat einen einheitlichen Look. In Hamburg ist sie so grün-bläulich. Da steht nur eine Nummer drauf und es ist eben direkt erkennbar, dass man Sozialleistungen oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die Gelder erhält. Und wir haben in Hamburg durchaus schon mehrere Erfahrungsberichte erzählt bekommen, wo Menschen eben diskriminierende, stigmatisierende Erfahrungen mitmachen. Das Bargeld, was abgehoben werden kann, das reicht hinten und vorne nicht. Sei es irgendwie auch für Kinder 10 Euro, sei es, dass da mal ein Schulausflug ansteht und ein Kind irgendwie Bargeld mitnehmen soll für irgendwelche Aktivitäten. Sei es, dass man irgendwie mit befreundeten Menschen nach der Schule nochmal beim Kiosk vorbeigeht und sich da eine bunte Tüte Süßigkeiten, wie auch immer, holen möchte. Das hat direkt einen stigmatisierenden Effekt. Man ist direkt irgendwie auch ja entlarvt in einem Sinne. Und es verhindert einfach ja soziale Teilhabe, Teilhabe in der Stadt. Und das ganz massiv und nicht zu vernachlässigen, ja auch einfach den enormen Überwachungsfaktor, den das hat. Es kann eingesehen werden, wie der Saldostand ist. Die Karte kann in manchen Fällen gesperrt werden. Es ist auch, wie man sich durch die Stadt bewegt, ist erkennbar. Und das hat natürlich dann keinen freien und ich möchte in der Stadt, in der ich bin, auch irgendwie aktiv sein und mich beteiligen. Das hat natürlich einfach sehr repressive und eingrenzende Elemente.
Mhm. Ich habe auch irgendwie gelesen, glaube ich, dass in München, das so ist, dass irgendwie sozusagen alle Überweisungen, die man machen möchte, vorher ans irgendwie Sozialreferat gemeldet werden müssen und die dann einzeln, das ist absurd, einzeln genehmigen müssen, damit man, wie man das Geld ausgeben kann. Und das ist ja total, also ja, super entmündigend halt den Leuten gegenüber. Genau, ihr wollt das ja aber beide nicht so hinnehmen, dass dieses System so kommt, sondern engagiert euch dagegen und zwar mit einem Tauschsystem. Katharina, vielleicht kannst du mal erklären, wie dieses Tauschsystem funktioniert.
Ja, genau, jetzt erkläre ich das, was eigentlich Lena, ihr wahrscheinlich so super clever entwickelt habt und worauf wir jetzt nur so Trittbrettfahrerinnen sind. Genau, also ich würde es versuchen, ganz kurz zu erklären. Und zwar, genau, können eben Personen, die Bezahlkarte haben, Gutscheine von Supermärkten oder Drogerieketten mit der Bezahlkarte kaufen. Genau, da gibt es eben so Geschenkgutscheine jeweils bei den größeren gängigen. Die Gutscheine können Sie dann bei uns zu den Tauschorten bringen und wir tauschen dort die Gutscheine wieder 1:1 in Bargeld um. Das heißt, Sie haben dann eben den Wert entsprechend im Bargeld, damit mehr Bargeld als in die eigentlich nur vorgesehenen 50 Euro pro Monat. Und dann kommen zu uns eben auch solidarische Personen zu den Tauschorten oder genau, letzten Endes gibt es dann natürlich auch noch andere Verteilungswege, die dann die Gutscheine uns wieder abnehmen und entsprechend das Bargeld wieder in die Kasse legen, sodass wir flüssig bleiben, im Flow.
Cool. Das ist ja super praktisch und auch total einfach umzusetzen, wenn man zum Beispiel an diesen Tauschorten vielleicht sowieso vorbeikommt oder das irgendwie gut integrieren kann in die Woche, dass man dann vorbeigeht und da einfach direkt das austauschen kann.
Ja, und du hattest jetzt bei deiner Antwort auch schon gesagt, Katharina, dass die Idee für diese Tauschorte in München eigentlich auch inspiriert war von der Kampagne in Hamburg. Und das ist auch so einer der Aspekte, die wir eben super interessant finden, an euren beiden Ansätzen, dass es eben so stark darauf ausgelegt ist, dass man es eben auch nachmachen kann. Magst du vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie ihr über die Kampagne in Hamburg gestolpert seid und wie ihr dann auch rangegangen seid, das Ganze so ja nachzumachen auf eine Art? Das wäre nochmal total interessant zu hören.
Also ich habe jetzt immer versucht, mich irgendwie wieder dran zu erinnern, wie es so war. Also wie gesagt, ich arbeite ja beim Bayerischen Flüchtlingsrat. Das heißt eigentlich so, seitdem das so hochgekocht ist, das ist doch die super tolle Lösung für alle Probleme, diese Bezahlkarte einzuführen. Genau, beschäftige ich mich eigentlich mit diesem Thema in der Arbeit. Und dann kam irgendwann mein Kollege, die Türe meinte, in Hamburg, da machen die jetzt so einen Gutscheintausch. Und dann haben wir es selbst erstmal gar nicht gecheckt, wie soll das jetzt funktionieren, was bedeutet das? War sehr vage sozusagen in unserer Vorstellung, wie das jetzt funktionieren könnte. Es gab dann von euch in Hamburg eben aber auch Posts mit so Piktogrammen auf Instagram, die haben wir dann auch eben in die Hand bekommen. Genau, dann ging's los. Dann haben wir eben diskutiert in diesem letzten Endes ja auch in diesem offenen Bündnis, wie könnte das denn aussehen? Ist das was wir umsetzen können? Ne? Da waren viele Unsicherheiten und viele Fragen. Weil klar ist, okay, man braucht ja dann eigentlich ein ziemlich großes Commitment, ja, zum einen mal innerhalb der Struktur, aber nach außen hin auch, weil man ja eben diese Gutscheine auch wieder abgenommen bekommen haben will. Dann war für uns auch natürlich die Frage, ja, ist es überhaupt relevant? Ja, also ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, da kommen dann eben, ja, gutmeinende Hilfestrukturen und sagen, hey, wir helfen euch jetzt so. Das war auch in Richtung Framing zu denken, für uns ganz wichtig, so, okay, es geht ja um eine solidarische Praxis. Es geht nicht darum, dass wir jetzt dann hier eben Leuten helfen. Deswegen haben wir jetzt auch von so Ideen wie so Tandems ein bisschen auch verabschiedet. Zumal wir auch gedacht haben, okay, das ist auch viel mehr Arbeitsaufwand, so. Und genau, letzten Endes war es dann so, dass wir eben gemerkt haben, okay, wir können gar nicht sagen, ob jetzt wirklich Leute mit der Bezahlkarte und das annehmen würden, weil im Zweifelsfall brauchen die auch einfach nur das Wissen darüber und dann können sie es in den Communities oder in ihren Netzwerken auch selbst für sich lösen. Aber wir müssen schauen, dass wir auch diese Strategie irgendwie vielleicht bekannter machen. Und genau, letzten Endes auch, wenn wir es nicht schaffen, jetzt hier ein riesen Netzwerk in München auf die Beine zu stellen, ging es auch uns ein bisschen darum, genau das so nach außen zu tragen und das Wissen um diese Strategien eben nach außen zu tragen. Wir haben es jetzt dann aber tatsächlich doch geschafft. Wir sind eben dazu übergegangen, weil wir gemerkt haben, wir können aus unserer Struktur jetzt nicht gewährleisten, dass da mehrmals einmal die Woche so eine Tauschbörse stattfindet. Aber wir kennen quasi Orte und Strukturen, wo Leute eh zusammenkommen, wöchentlich, die wir auch mal als solidarisch mit unseren politischen Einstellungen einschätzen würden. Und die haben wir dann einfach angefragt und haben gesagt, hey, könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ihr eh schon zusammenkommt, da jetzt auch so einen Kartentausch vorzunehmen, haben wir versucht, das zu erklären. Und letzten Endes ist es jetzt eben so, wir haben im Moment in München 3 Tauschorte. Das ist dann eben zum Beispiel auch der Verteilpunkt, wo eine solidarische Landwirtschaft das Gemüse verteilt. Das ist eben das linken Büro in München, das zu seinen Öffnungszeiten diesen Kartentausch vornimmt oder eben so ein Open-House-Event in einem Kulturzentrum. So. Und genau, und wir haben auch noch mehr Anfragen gerade von Orten, die auch Tauschorte werden wollen. Und wir sind jetzt im Moment erst in der zweiten Woche. Also wir sind absolut nur noch in der Pilotphase. So wie es sich anlässt, ist es aber irgendwie tatsächlich super empowernd und wir stoßen auf ganz viel Solidarität und das ist einfach eine coole Erfahrung auch.
Gleich geht's weiter mit der Folge. Du hörst den Was tun Podcast. Wir senden einmal im Monat werbefrei, kostenlos und unabhängig für alle. Damit das in Zukunft auch so bleibt, sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Mit nur ein paar Klicks kannst du Fördermitglied werden und damit den Was-Tun-Podcast und den Dissens-Podcast regelmäßig unterstützen. Alles, was du dafür wissen musst, findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Lena, ihr macht es ja schon ein bisschen länger in Hamburg. Was sind denn eure Erfahrungen damit?
Unsere Erfahrungen sind eigentlich bislang ganz gut. Wir hatten dadurch, dass wir ein Zusammenschluss aus mehreren Gruppen irgendwie in der Initiative sind, hatten wir schon von Anfang an einen recht großen Pool an SupporterInnen auch. Und dadurch, dass Beratungsstellen auch von Anfang an mit dabei waren, hatten wir auch schon einen gewissen Kontakt und ein gewisses Vertrauensverhältnis auch zu betroffenen Menschen mit Bezahlkarte. Und das dazu zusammenzubringen und an einem Ort irgendwie Menschen mit Bezahlkarte willkommen zu heißen und denen das zu erklären mit Übersetzung und das dann wiederum in andere Strukturen zu bringen, auch mit den SupporterInnen und mit dem Geldtausch, das hat eigentlich echt von vornherein ganz schön gut funktioniert. Und natürlich braucht es da auch eine gewisse Kulanz, auch von vor allem SupporterInnen, aber die ist in Hamburg doch echt erstaunlich doll vorhanden.
Cool. Und was würdest du so sagen, wenn ihr jetzt an andere Projekte so eure Best Practices und vielleicht auch das funktioniert nicht so gut weitergebt? Habt ihr da schon so auch so konkrete Erfahrungen?
Ich glaube, so Best Practice ist für mich echt einfach transparent zu sein, transparent mit beiden Seiten zu sein, wirklich zu sagen, okay, wer sind wir, was ist auch unser Ziel damit, was tun wir hier? Das vor allem auch den Menschen mit Bezahlkarte verständlich zu machen, weil da doch auch einfach ganz schön viele Ängste sind, berechtigterweise. Wir auch in Hamburg schon mehrfach erzählt bekommen haben, dass andere Strukturen sich bilden, die eben diese vulnerable Position, in die Menschen gebracht werden durch die Bezahlkarte und durch das wenige Bargeld, ausgenutzt werden, sei es, dass eben Menschen mit Bezahlkarte einkaufen gehen und dann zum Beispiel im Wert von 70 Euro einkaufen gehen und denen aber nur 60 Euro rausgeben und somit eben einen Gewinn damit machen. Und sei es auch, dass Menschen sich irgendwie über einen Zeitraum, wo sie noch keine Leistungen bekommen auf ihre Karte, sich verschulden und da einfach die vulnerable Position ganz schön doll auch ausgenutzt werden kann. Da einfach wirklich transparent zu sein, dass wir damit keinen Gewinn machen, dass wir das aus einer antirassistischen und solidarischen Haltung heraus machen und da auch so ein bisschen, also die Aktion auch so simpel wie möglich zu halten und eine gewisse Verbindlichkeit da drin zu haben, dass wir eben versuchen, wirklich jede Woche am selben Ort zu sein, dass die Menschen da hinkommen können, dass es Übersetzungen gibt, dass es eben auch in deren Muttersprache oder eben einer gut verständlichen Sprache für die erklärt wird, die Infomaterialien auch in verschiedenen Sprachen da liegen und eben genau für die einfach viel Transparenz zu schaffen und aber eben auch für die SupporterInnen Transparenz zu schaffen, dass es ja, dass die Wünsche in Anführungsstrichen der Gutscheine nicht immer bedient werden können, weil es eben doch, also ja, es ist eben nicht ein 1:1 und manchmal werden, jetzt gerade haben wir enorm viele DM-Gutscheine und in Hamburg gehen aber die DMs immer weiter zurück und kaum jemand möchte die und andere Gutscheine sind eben gerade nicht so viel da und dass es da aber eben auch Verständnis für gibt. Und womit wir viel gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass auch Leute in ihren Gruppen, also von SupporterInnen in ihren Gruppen Geld zusammensammeln, dann zu uns kommen, viel Geld auf einmal mitbringen und dann beim nächsten Mal auch viele Gutscheine wieder abholen und das ist eben echt mittlerweile echt einige Sammelbestellungen in Hamburg gibt und das dann doch auch ganz schön gut klappt, dass die das dann untereinander wieder verteilen auf die Gutscheine und wir so auch irgendwie immer genug Bargeld dann zur Verfügung haben, um das den Menschen auszahlen zu können.
Cool, das ist ja echt beeindruckend. Lena, du hattest bei deiner Vorstellung schon kurz gesagt, dass es bei euch in der Initiative jetzt diese solidarischen Aktionen ein Strang sind in einem größeren Set an so Kampagnentaktiken, könnte man vielleicht sagen, die darauf abzielen, eben diese Bezahlkarte wieder loszuwerden. Und das ist ja dann einmal so diese direkte Aktion, könnte man vielleicht sagen, ne? Man macht die Solidarität, die es noch gibt in dieser Gesellschaft des Rechtsrutschs, die macht man sichtbar mit den Aktionen und macht man auch erfahrbar. Und das ist ja irgendwie auch, das kennen wir selber ja wahrscheinlich alle, die wir hier in der kleinen Runde zusammensitzen, auch selber gut, wie politische Aktionen auch einen immer wieder selbst verändern und man eben auch total angewiesen ist darauf, nicht nur auf so einer abstrakten Ebene Dinge zu fordern, Dinge zu beschreiben, sondern eben auch Dinge zu erfahren. Und genau, da finde ich eure Kampagne mega interessant und irgendwie auch, ja, es ist auch einfach innovativ und spannend. Und gleichzeitig gibt es ja eben auch noch, das weiß ich ja aus dem Vorgespräch, eben diese politische Ebene, auf die ihr auch abzielt, indem ihr versucht, PolitikerInnen zu adressieren, indem ihr diese Petition, von der du vorhin gesprochen hast, habt. Und könntest du vielleicht noch mal ein bisschen sagen, wie ihr dabei vorgeht und ihr vielleicht auch versucht, diese unterschiedlichen Ebenen irgendwie zusammenzuführen?
Ja, sehr gerne. Die Petition hat relativ am Anfang, haben wir die gestartet und haben versucht, damit irgendwie Stimmen in Hamburg zu sammeln, die sich eben gegen die Bezahlkarte aussprechen, die dann natürlich auch irgendwie noch mal versucht, bei Kundgebungen zu adressieren. Wir haben eine Kundgebung direkt vom Senatsausschuss gemacht, als auch das auf der Tagesliste stand. Und da versucht irgendwie auch plakativ so ein bisschen mehr darzustellen, dass wir eigentlich mehr Stimmen sind, als wir vielleicht auch da gerade vor dem Haus standen. Und was so ein bisschen, glaube ich, die Hemmschwelle nimmt, ist, dass wir bei den Tauschaktionen, wo vor allem Menschen mit Bezahlkarte kommen, um Bargeld zu erhalten, dass wir da auch immer ein, zwei Menschen sitzen haben, die, wenn die Menschen das wollen, mit denen Beschwerden schreiben. Also dann setzen wir uns hin und schreiben die am Computer und verfassen die. Und wenn die Menschen die dann abschicken wollen, dann senden wir die auch der Sozialbehörde und machen da eben, genau, sei es irgendwie technische Probleme. Das, was in Hamburg viel vorkommt, ist, dass die Gelder zum Teil monatelang, bis zu 6 Monate lang nicht auf der Bezahlkarte sind. Und für solche Sachen schreiben wir Beschwerden, dass es technische Probleme gibt beim Bezahlen, wo die Karte vielleicht nicht akzeptiert wird. Da werden Beschwerden geschrieben, sei es auch in der App, dass da gibt es auch häufiger technische Probleme. Genau, und wenn die Menschen dann eben gerade schon ankommen und wir sowieso mit denen ins Gespräch kommen, dann ist es eben eine Möglichkeit, da auch direkt eine Beschwerde zu schreiben. Auch da passiert mittlerweile immer mehr Öffentlichkeitsarbeit, weil Menschen mit Bezahlkarte schon auch immer mehr darin interessiert sind, dass das Gehör findet, wie diskriminierend und wie ausgrenzend die Bezahlkarte tatsächlich auch ist. Und genau, da sind wir auch mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte irgendwie eng im Zusammenbund, auch mit Pro Asyl in Hamburg, und machen da einiges. Es ist jetzt auch demnächst wieder eine Demonstration in Hamburg geplant. Also falls ihr aus Hamburg zuhört, kommt gerne alle mit und seid mit uns gemeinsam laut. Genau, und so versuchen wir irgendwie mehrere Bündnisse zusammenzubekommen und innerhalb unserer Initiative irgendwie mehrgleisig zu fahren, weil es ist, wir haben diese Soli-Struktur und bauen die auch immer weiter aus. Und es wird gerade auch dezentraler und mehr Orte finden sich auch in Hamburg, wo getauscht wird. Und trotzdem ist es ja nicht unser Ziel, einen alternativen Weg zu Bargeld zu ermöglichen, sondern unser Ziel ist es, diese Zahlkarte wieder abzuschaffen und somit im Endeffekt auch unsere eigene Soli-Struktur wieder abzuschaffen. Und unsere Forderungen reihen sich eben in einen viel größeren Kontext ein gegen diese repressive Migrationspolitik, die immer weiter gefahren wird, deutschlandweit und EU-weit.
Ihr seid ja mit vielen verschiedenen Aktionsformen unterwegs. Eure Tauschaktion ist ja wirklich nicht nur ein, das heißt nicht nur, aber ist nicht in erster Linie eine rein solidarische Aktion, sondern es geht vor allem auch wirklich darum, ein Zeichen gegen die Politik überhaupt der Bezahlkarte zu setzen und gegen eine Politik, die AsylbewerberInnen ausgrenzt aus der Gesellschaft. Wenn man jetzt auf die Politikbereiche oder auf die Politikebenen guckt, dann geht es ja wirklich jetzt auch darum zu gucken, wer kann es denn überhaupt auch wieder abschaffen. Und das würde mich einfach interessieren, wo ihr da vielleicht auch am ehesten Verbündete seht oder wo ihr glaubt, dass ihr die Bezahlkarte, wie die tatsächlich wieder abgeschafft werden kann im politischen Prozess.
Also erstmal natürlich eine schwierige Frage, da gerade auch das Ganze, dass es eingeführt wird, bundesweit ja natürlich irgendwie besprochen wird. In Hamburg richten sich da unsere Sachen schon vor allem an die Sozialsenatorin und die Staatsrätin in der Sozialbehörde, Frau Lotzkat. In Hamburg gibt es schon seit 2018 die Überlegung eines digitalen Auszahlungssystems und die Überlegung der sogenannten Social Card, wie sie ja jetzt auch in Hamburg eingeführt wurde. Hamburg geht davon aus, dass es auf lange Sicht irgendwie bald schon eine bargeldlose Stadt sein wird, wo sich natürlich Zivilgesellschaft und Politik anderer Meinung sind. Aber vor diesem Hintergrund wollte Hamburg das jetzt in Anführungszeichen, also Zitat, ausprobieren an einer bestimmten Zielgruppe. Und deswegen war Hamburg auch schon vor den bundesweiten Debatten im November 2023 eben mit konkreten Umsetzungsideen und Überlegungen am Start und hat sie ja dann auch im Februar schon flächendeckend eingeführt. Und dabei ist auch zu sagen, dass es in Hamburg bereits jetzt auch von der Sozialbehörde schon Überlegungen gibt, wie eine Art Bezahlkarte für alle LeistungsempfängerInnen eingeführt werden kann. Natürlich auf bundesweiter Ebene gibt es dann die Ministerpräsidentenkonferenz, dessen Beschlüsse zwar weisend, aber nicht verpflichtend sind. Das heißt konkret, dass die Länder schon auch eine Ausgestaltungsmöglichkeit haben bei der Bezahlkarte, sollten jedoch dann die Länder was beschließen, bleibt für die Kommunen wenig Handlungsmöglichkeit vermutlich. Und die Frage nach Verbündeten ist schon auch eine ganz schön schwierige zu beantworten, weil es einfach politisch keine große Opposition gibt. Wir sehen so ein bisschen das Potenzial von kirchlichen Geflüchtetenhilfe, wie zum Beispiel in Hamburg der Nordkirche und auch der Diakonie, die sich eben explizit auch gegen die diskriminierende Bezahlkarte aussprechen. Wir sind mit kommunalen PolitikerInnen im Gespräch und die Fraktion der Linken, die stellt immer mal wieder Anfragen, um auch ein bisschen Transparenz in die ganze Thematik zu bekommen und sonst eben Gesellschaft für Freiheitsrechte und auch pro Asyl, aber was dann ja eben eher wieder zivilgesellschaftliche Bündnisse sind.
Mhm. Ja, spannend. Ich finde, das ist besonders, merkt man da, dass das wirklich, das halt so ein Pfad ist, wo viele Trends zusammenlaufen. Also einmal diese krasse, einfach sozusagen Stimmungsmache gegen geflüchtete Menschen in Deutschland und dann aber halt auch Digitalisierung und insgesamt so ein Trend zu bargeldlosem Transfer von Leistungen und so. Also das sozusagen wurde ja nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit schon von der CDU angesprochen, dass eine Karte dann auch für Menschen im Bürgergeldbezug zum Beispiel eingesetzt werden könnte. Und das ist irgendwie ganz schön schwierig, finde ich, einerseits sich vorzustellen, wie man dagegen wieder vorgehen kann. Auf der anderen Seite, wenn die betroffene Gruppe größer wird, dann wird natürlich vielleicht doch auch der Widerstand dagegen nochmal größer. Also vielleicht gibt es da auf der Tat nochmal wie so ein die Silver Lining, wenn auch schwach und in einem insgesamt sehr schlechten System oder Horizont. Aber Katharina, wie ist es denn bei euch in München? Gibt es denn da ein bisschen positiveren Ausblick oder andere Verbündete in der Stadtgesellschaft?
Wie ist es im Söderland?
Ja, genau. Lena hat das ja schon so ein bisschen dargestellt. Das ist auch immer so Fluch und Segen des Föderalismus. Juhu. In Bayern macht der meistens nicht so viel Spaß mit einer CSU-Regierung. Und so ist es auch, dass eben die Politik, die Stadtpolitik in München relativ wenig daran ändern kann. Es war so, dass jetzt hier auch die Behörden und die Stadt, die waren jetzt nicht besonders scharf auf die Bezahlkarte. Zum einen, weil sie da einen ziemlich großen Verwaltungsaufwand auf sich zukommen sehen. Und zum anderen eben auch, weil es jetzt nicht im Sinne der Stadt München ist, so eine Gängelungspolitik hier voranzutreiben oder mitzumachen. Es ist nur so, dass eben Bayern auch sich aus eigentlich diesem bundesweiten Prozess früh verabschiedet hat und die bayerische Staatsregierung auch gesagt hat, ja, wir führen ziemlich schnell diese Bezahlkarte jetzt ein und wir beschenken unsere Kommunen hier auch quasi mit dieser Bezahlkarte, weil wir übernehmen alle Kosten. Gleichzeitig heißt es aber auch für die Kommunen, ihr müsst sie umsetzen. Das heißt, die haben keine große Chance. Es gibt auch dann eben null Vorgaben, wie die Bezahlkarte umzusetzen ist. Das heißt, entsprechend haben die Kommunen jetzt weniger Handlungsspielraum, hier mehr Bargeld tatsächlich auszuzahlen oder nicht. Das kann dann bei der einzelne Behördenmitarbeiter oder Behördenmitarbeiterin vielleicht nochmal anders in der Praxis umsetzen. Aber grundsätzlich gibt es da eine relativ klare Weisungslage, so auch von den Ministerien. Insofern müssten wir quasi hoffen, dass sich auf bundespolitischer Ebene nochmal irgendwas Schwerwiegendes ändert. Beziehungsweise ist natürlich auch die Hoffnung, dass man über Klagen eine Aufweichung oder eine Änderung sozusagen erwirken und erzielen kann. Aber da wissen wir auch nur aus der Vergangenheit, das ist einfach ein ziemlich langwieriger Weg. Es dauert Jahre oft, bis dann eben entscheidende Urteile da gefällt werden. Und genau, wir hoffen letzten Endes, dass es dann ja sich über die Praxis auch ein bisschen so erledigt, dass es wieder Aufweichungen gibt, weil man eben vor Ort dann auch sieht, okay, es ist eigentlich so, wie es jetzt verfasst ist, mit dieser ganzen Restriktion auf dieser Karte nicht wirklich praktikabel und sich dann im Zweifelsfall die Verwaltungen da auch wieder dagegen wenden, weil sie ja merken, hey, eigentlich haben wir überhaupt, also das ist ja auch ein Versprechen der Bezahlkarte, aber die Verwaltungen sollten entlastet werden und das sehen wir jetzt im Moment so in der Form nicht. Genau, insofern hoffen wir, dass es sich letzten Endes dann über Jahre wahrscheinlich wieder da Aufweichungen ergeben. Ähnliches hat man ja schon mal irgendwie auch gehabt mit Gutscheinen, Essenspaketen und so weiter und so fort. Also wenn man das in solchen Ideen auch wieder sieht, die immer wieder so wellenmäßig auftauchen von, okay, man versucht Leute zu gängeln, man versucht es mit Repression und so und man merkt, irgendwie ziehen die Instrumente nicht oder sie machen mehr Probleme, dass man dann auch wieder zu einer vernünftigeren Politik zurückkehrt.
Ja, ich finde es ganz interessant. Es ist, glaube ich, so eine Frage, die Leute in vielen unterschiedlichen linken Gruppen so im Moment umtreibt, ist ja, wie man eigentlich noch gut Politik machen kann in einer Gesellschaft, die eben so stark nach rechts rückt und wo man eben nicht mehr so stark diese Anbindung an Mehrheiten auch sieht. Das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Da haben ganz viele Leute politisch darauf gesetzt, Mehrheiten zu verändern und Mehrheiten zu finden für bestimmte progressive Politikprojekte, sei es jetzt im Klimaschutz oder so. Aber auch der ganze Diskurs zu Transferleistungen war vor 3 Jahren ja noch ein ganz anderer, als er es heute ist. Und ich finde ganz interessant bei dem, was ihr jetzt auch sagt, dass sich da eben ein Stück weit auch dieser Klageweg oder dieser rechtliche Weg eben dann auch noch als einer erweist, der einem dann auch immer noch offen steht und dass man, auch wenn das dann sehr langwierig ist und sich im Zweifelsfall auch über Jahre zieht, wie du gerade gesagt hast, Katharina, dass man da aber eben immer noch Möglichkeiten hat, Dinge, die von rechts gerade kommen, und für die es zunehmend auch Mehrheiten gibt, trotzdem zu verhindern, dadurch, dass es irgendwie noch eine recht solide rechtliche Basis gibt. Zum Beispiel jetzt sei es irgendwie dieses, in der Vorbereitung hatte ich gesehen, dass es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2012 gibt, wo die RichterInnen gesagt haben, dass die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht aus migrationspolitischen Erwägungen oder Gründen irgendwie relativiert werden darf. Das zeigt ja so ein bisschen, man hat dann da irgendwie immer noch so eine Basis, selbst wenn man jetzt nicht über die Wahlurnen dann die großen Veränderungen mehr erreichen kann. Das finde ich irgendwie ganz interessant jetzt, dass man so ein bisschen sieht, okay, in der letzten Folge hatten wir Arne Semsrott zu Gast, der eben sich fragt, was machen wir eigentlich, wenn die AfD irgendwann regiert? Und da war das auch so ein wichtiger Aspekt, dass er eben gesagt hat, Klagen, 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 damit kann man politische Akteure, auch wenn sie dann ganz rechts stehen, immer noch blamieren, nerven, Sachen verzögern, ausbremsen, zurückdrehen und so weiter. Und ja, das ist irgendwie gerade was ich auf jeden Fall so jetzt aus dem Gespräch auch nochmal so ein bisschen mitnehme. Gerade in so einer Konstellation, wo ihr beide sagt, auch so, ja, wer jetzt in so Verbündeten auf politischer Ebene sind, gar nicht so leicht.
Ja, also wobei in einem Feld von jetzt Personen, die die Bezahlkarte gerade haben, die sind halt in einer anderen Form vielleicht auch nochmal vulnerabel oder sind jetzt auch nicht die Leute, die mit einem Wahnsinns Selbstbewusstsein da irgendwie in so eine Klage reinsteuern, würde ich persönlich eben tatsächlich auch nicht. Ne? Also, und dann ist auch die Frage, zum Beispiel können Klagen ganz schnell dann eben auch als nicht mehr, ja, können eben abgesägt werden, weil dann gesagt wird, ja, also jetzt im Moment hat die Person ja gar nicht mehr die Bezahlkarte, weil sie nicht mehr im Asylbewerberleistungsbezug ist und so, und deswegen entscheiden wir hier nicht. Also das ist eben, da gibt es so viele Einfallstore, dass eben zum Beispiel dann auch eine Justiz nicht dazu gezwungen werden kann, zu entscheiden über bestimmte Sachen, weil einfach zum Beispiel die Zeit auch gegen diese Klagen spielt.
Mhm. Ja, aber bei dem, was Lena gesagt hat, fand ich auch ganz interessant. Es ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes als Klagen, aber auch dieser Weg der Beschwerden, das ist ja auch so ein bisschen sowas, wo man eben nicht direkt angewiesen ist jetzt irgendwie darauf, dass man politische Verbündete hat und man hat trotzdem Möglichkeiten, Prozesse halt anzuzweifeln und irgendwie darauf hinzuweisen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht der Ansatz, wo wir alle schreien, yay, aber es ist eben immerhin noch ein Ansatz so und fand ich deswegen ganz interessant.
Ja, wobei auch der, also es hat erstmal eine ganze Weile gedauert, um herauszufinden, an wen die Beschwerden gehen müssen. Also weil auch da es einfach nicht transparent ist. Lotzkat meinte eben auch, dass eigentlich wenig Beschwerden sie erreichen, was uns da wieder ein bisschen stutzig macht, wo die sind, weswegen wir jetzt da eben auch nochmal vermehrt drauf zurückgreifen wollen, um eben auch, ja, da irgendwie auf einen gewissen Nerv zu gehen und zu sagen, so nicht. Und es sind einfach, die Mühlen mahlen extrem langsam und auch gerichtliche Klagen und so, das, also es wird alles vorangebracht. Es gab auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ein Eilverfahren, aber es dauert alles und in der Zeit eben braucht es die solidarischen Aktionen und ja, also man kann nur hoffen, dass, wobei eben in der Geschwindigkeit, wie das alles umgesetzt wurde und in der Geschwindigkeit, wie auch schon über neue, weitere Sachen nachgedacht wird, sehe ich da eine große Gefahr, wie langsam eben die anderen Mühlen mahlen und dass das überhaupt nicht über, ja, in einem Tempo passiert.
Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hast den Was-Tun-Podcast und heute sprechen wir mit Lena und Katharina über solidarische Aktionen gegen die Bezahlkarte, mit der Geflüchtete in Deutschland jetzt in vielen Kommunen und Bundesländern diskriminiert werden. Wenn du Menschen kennst, die das Thema auch interessiert und die sich vielleicht auch gegen die Bezahlkarte organisieren wollen, dann schick ihnen doch jetzt die Folge, klick dazu auf den Teilen-Link in deinem Podcatcher und schick ihnen den Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Also das ist, glaube ich, gerade auf jeden Fall eine Dynamik, die ich auf jeden Fall auch ganz schön schwierig auszuhalten finde, dass man so das Gefühl hat, der Rechtsruck oder halt so auch die Stereotype und Stigmatisierung gegenüber Geflüchteten fassen so schnell Fuß, dass man so ungefähr gar nicht so richtig hinterherkommt. Auf der anderen Seite, jetzt nochmal, um es doch nochmal ein bisschen zu wenden, ist ja das Spannende, finde ich, auch an der Kampagne, jetzt insbesondere, wie ihr die in München macht, dass ihr die eigentlich als Copycat angelegt habt. Also, dass ihr nicht losgegangen seid, damit zu sagen, wir machen jetzt ein großes deutschlandweites Bündnis und suchen erstmal sehr lange nach vielen verschiedenen Bündnispartnern, bis wir dann loslegen, sondern dass ihr erstmal gesagt habt, wir haben das in Hamburg gesehen, das sieht irgendwie spannend aus, wir probieren es jetzt hier aus. Und wir versuchen es aber so zu machen, dass andere Leute das deutschlandweit auch so nachmachen können. Sagt doch gerne nochmal was dazu, Katharina, wie ihr euch das gedacht habt oder wie ihr überhaupt darauf gekommen seid und vielleicht auch wirklich, wie Leute das jetzt nachmachen können.
Ja, also zum einen, ne, ich glaube, es geht jetzt nicht immer um so einen Entweder-Oder, ne, entweder große Vernetzung oder lokale Aktionen. Aber klar ist, ne, eine lokale Aktion in der Hinsicht, die braucht irgendwie ziemlich viele Kapazitäten erstmal auch. Und genau, und sie kann aber eben auch vor allem ganz Leute ganz woanders auch abholen und mobilisieren und wieder aktivieren. Und das, finde ich, war für uns irgendwie auch total wichtig. Und auch für uns selbst, wie schon gesagt, eben auch so ein bisschen aus so einer Ohnmacht auch rauszukommen. Und genau, letzten Endes war es aber auch so, dass wir auch die Zahlkarteninitiative in Hamburg schon als Copycat wahrgenommen haben. Also, was ich auch gesagt habe, wir haben uns da einfach nur, ja, wir haben uns da draufgesetzt. Genau. Und wir sind auch quasi assoziiert bundesweit vernetzt. Ich bin beim Bayerischen Flüchtlingsrat, wir sind vernetzt über die Landesflüchtlingsräte. Wir sind genau in anderen Gruppen, sind Leute, die dann zum Beispiel im Welcome United Netzwerk drin sind oder auch in einem anderen bundesweiten Netzwerk, das Asyl-BLG abschaffen. Eben genau, der Punkt ist, was wir auch schon besprochen haben, es ist so, dass es einfach im Moment bundesweit eine relativ unterschiedliche Lage gibt, wie weit Orten schon die Bezahlkarte eingeführt ist oder nicht. Das heißt, andere Städte oder Kommunen, die können ja noch daran arbeiten, dass sie zum Beispiel PolitikerInnen auf der kommunalen Ebene ansprechen, um Beschlüsse zu fassen, dass die Bezahlkarte nicht eingeführt wird. Das war bei uns in Bayern quasi schon gegessen, ne? Das war klar, da brauchen wir jetzt nicht mehr anknüpfen, tatsächlich der Kasus bissen, sagt man bei uns. Und letzten Endes war das dann eben auch der Punkt, okay, die sind da, die bayerische Staatsregierung ist da vorangeprescht, ja, und es war eine ekelhafte politische Debatte. Öffentlich war es wirklich eine Katastrophe, was da auch einfach an rechtspopulistischen, rassistischen Stereotypen, ja, Vorschub geleistet wurde. Und wir hatten das Gefühl, wir kommen da auch überhaupt nicht mehr rein mit einer Gegenperspektive. Dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie diese Gegenaktion für uns selbst, hoffen und im Zweifelsfall dann eben auch für die Öffentlichkeit. Genau. Und wir wollen zur Solidarität vor allem auch eben aufrufen. Deswegen war auch unsere Idee, dass wir das so anlegen, dass es leicht kopierbar ist, dass die Leute angesprochen sind, eben auch selbst hier aktiv zu werden. Und gleichzeitig gibt es eben auch die Notwendigkeit ganz praktisch, weil Bayern ist ein Flächenland. Also in München gibt es noch gar nicht die Bezahlkarte in der Form oder viele Leute haben sie noch gar nicht in der Hand, aber alle umliegenden Landkreise. Das heißt, wir merken halt auch jetzt gerade an den Verteilpunkten, dass Leute 2 Stunden mit dem Zug fahren, um nach München zu kommen, um hier das Geld einzutauschen. Und das können wir ja gar nicht leisten. In der Form ist es auch nicht so in der Sache, dass Leute die ganze Zeit quasi durch die Gegend tingeln müssen, um dann eben an Bargeld zu kommen. Und ja, aufgrund dieser ganz einfach praktischen Tatsache wollen wir die Leute anregen, das bei sich selbst auch zu machen.
Wenn wir jetzt Leute unter den HörerInnen haben, die sagen, okay, das klingt eigentlich total interessant und ich fühle mich irgendwie total inspiriert dadurch jetzt, hätte Lust, das bei mir vor Ort zu machen, weiß aber vielleicht auch noch gar nicht so genau, was ist eigentlich bei mir der Stand der Bezahlkarte und so. Lena, was wären denn so die ersten Schritte, die du so einer Person mit an die Hand geben würdest, um da irgendwie handlungsfähig zu werden? Also wie könnte man da rangehen, wenn man jetzt irgendwo in Hildesheim sitzt und sagt, hier, ich würde mich da gerne gegen engagieren?
Ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt hast du gerade schon gemacht, eben sich erstmal informieren, wie ist es überhaupt bei mir in der Region, wie ist die Bezahlkarte da schon eingeführt, ist sie noch nicht eingeführt, wo kann ich da ansetzen? Und eben so ein logistischer erster Schritt, also gibt es schon Menschen, die sich aktiv solidarisieren oder bekomme ich vielleicht genug Menschen zusammen, die das machen würden, die auch Schichten mittragen würden von Soli-Aktionen, dass da auch eine Regelmäßigkeit drin bestehen kann? Habe ich Menschen vielleicht in meinem Umfeld oder komme ich da irgendwie an Kontakte ran, die übersetzen? Was für Sprachen brauche ich vielleicht auch in meiner Region, die vielleicht, also die übersetzt werden? Infomaterial zu sammeln, eben auch so diese How-Tos, diese Piktogramme. Wir haben die schon in verschiedenen Sprachen und wir stellen das gerne allen zur Verfügung, die sich da auch solidarisch zeigen wollen. Und dann eben auch einen Ort zu finden, einen Ort, an dem sowohl Menschen mit Bezahlkarte gut hinkommen können, aber auch irgendwie Menschen, die die Geldspende mitbringen wollen, gut hinkommen können, wo vielleicht auch ein Supermarkt in der Nähe ist, wo man die Gutscheine kaufen kann, wo man eventuell auch beim ersten Mal mit den Menschen mitgehen kann und die Gutscheine kaufen kann, dass da auch so ein bisschen mehr ein Vertrauensverhältnis stattfindet und sollten irgendwie auch Situationen, diskriminierende Situationen im Supermarkt passieren, dass man auch da vor Ort direkt ein bisschen Support ja, Support sein kann. Und dann natürlich irgendwie Rahmenbedingungen zu schaffen, die für möglichst viele irgendwie auch angenehm sind. Und dann, glaube ich, so ein zweiter Schritt wäre vor allem dann auf Menschen zuzugehen, das irgendwie breit zu streuen, die Soli-Aktion zu verweisen, das über Mailverteiler, über solidarische Gruppen laufen zu lassen, Kundgebungen bei Erstaufnahmen zu machen, dass das eben auch vor allem Menschen mit Bezahlkarte erreicht, weil wenn es die nicht erreicht, dann bringt das alles nichts. Und dann, glaube ich, so der letzte Schritt, oder was heißt der letzte, aber so der Schritt zur Aktion wäre meiner Meinung nach, diese Aktion so simpel wie möglich zu halten, dass es ja derselbe Ort ist, dieselbe Zeit, wie schon gesagt, dass da eine gewisse Verbindlichkeit auch drin liegt, dass Übersetzung vor Ort ist oder das Infomaterial übersetzt ist. Wir haben in Hamburg auch eine App konzipiert, in der wir versuchen, so ein bisschen Überblick darüber zu behalten, wie viel Gutscheine reinkommen, wie viel Bargeld, dass das einfach, ja, dass man da ein bisschen Überblick hat. Und auch da teilen wir sehr, sehr gerne die Zugänge für die App und irgendwie das Wissen, was wir bis dahin haben. Und genau, ich glaube, das sind so konkrete Schritte, wie man schon auch in kleinen Schritten irgendwie sehr aktiv und sehr handlungsfähig dann ist und wie eben Menschen zu Bargeld kommen, was sie dringend brauchen im alltäglichen Leben.
Katharina, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nee, eigentlich soweit nicht. Das Einzige ist, glaube ich, weil ne, es ist klar, dass wir dazu aufrufen, es eben genau so zu machen, aber es stimmt natürlich irgendwie in der Form nicht, weil es ist auch total unterschiedlich, was die örtlichen Gegebenheiten hergeben. Ne? Also wenn ich jetzt auf dem Land lebe, dann ist es vielleicht viel sinnvoller, Tauschtandems irgendwie ja zu initiieren und so weiter und so fort. Wenn ich an Orten lebe, wo ich nicht auf so einen solidarischen Rückhalt in der Gesellschaft, aber auch politisch zählen kann, dann muss ich mir auch anders Gedanken darüber machen, wie öffentlich ich zum Beispiel bestimmte Sachen laufen lassen kann oder nicht. Also ne, insofern ist es so ein bisschen unter Vorbehalt mit dem Wissen, okay, ne, jede lokale Struktur muss sich da wahrscheinlich auch selbst Gedanken darüber machen, wie ist es hier eigentlich möglich, sowas umzusetzen. Und ja, insofern da ein bisschen auch, es geht primär darum, dieses Wissen darüber zu teilen, wie es funktionieren kann, so glaube ich, ja. Eigentlich immer mit diesem Basic-Ding, okay, diese Gutscheine, die kann man tauschen.
Cool. Ja, vielen Dank. Bei uns im Podcast ist ja immer so ein ganz zentrales Anliegen, tatsächlich so Strategien herauszuarbeiten, von denen man sich was abschauen kann und wie man irgendwie übertragen kann. Ich glaube, das ist jetzt so eine Kampagne, wo das so gut geklappt hat wie noch nie, dass man eben wirklich sogar mit eurem konkreten Thema sich da was abschauen kann, Ansätze übernehmen kann oder sie eben zu den, wie du jetzt gesagt hast, Katharina, lokalen Voraussetzungen irgendwie modifiziert, anpasst, um dann selber aktiv zu werden. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war super interessant und viel Erfolg auch für die weiteren Tauschaktionen. Ich hoffe, das wird alles ja noch größer und noch erfolgreicher.
Vielen Dank erstmal für das nette und gute Gespräch. Falls sich auch noch Menschen weiterhin vernetzen wollen, es wurde vorhin schon das Welcome United Kollektiv angesprochen und die haben ja auch im Sommer jetzt ein Sommercamp vom 21. bis 25. August, wo wir auf jeden Fall auch nochmal einen Raum schaffen wollten, um uns auszutauschen, uns zu vernetzen, voneinander zu lernen und eben da irgendwie ja mit der bundesweiten Einführung, die kommt, auch bundesweit gut aufgestellt zu sein, um dagegen solidarisch und aktiv zu werden.
Ja, auch von mir danke für die Einladung und war total toll, auch dich kennenzulernen, Lena. Ich habe auch noch mal viel mitnehmen können. Wir melden uns bestimmt noch mal auch bei euch.
Gerne.
Super.
Cool.
Dann euch ein schönes Wochenende.
Danke, euch auch.
Euch auch.
Hallo, da sind wir wieder. Und jetzt besprechen Valentin und ich das Gespräch, das wir gerade geführt haben, nochmal nach. Und meine erste Frage an Valentin geht natürlich an dich. Und zwar, was ist bei dir denn hängen geblieben? Oder worüber denkst du noch nach?
Über einiges. Ich fand es eine sehr coole Kampagne, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben. Und auch irgendwie nochmal was sehr anderes und was sehr Neues, was wir, glaube ich, in der Form noch nicht so oft oder vielleicht sogar noch nie im Podcast hatten. Ein Aspekt, den ich besonders spannend finde, ist, dass die beiden Initiativen ja letztendlich so eine Art offenes Kampagnenformat miteinander teilen. Also sie haben sich Prozesse überlegt und einen Rahmen, bei dem sie andere Gruppen und Einzelpersonen einladen, es ihnen gleich zu tun und Dinge zu übernehmen und die praktisch vor Ort natürlich auch an die Gegebenheiten bei ihnen anzupassen. Und das, finde ich, ist ein sehr interessantes Format, eben diese Kampagnen nicht immer nur zu denken, als es muss möglichst groß werden. Und das bedeutet dann für uns im Umkehrschluss, wir machen ein großes Bündnis, eine große Organisation, in dem sich alle anschließen müssen, sondern auch wir können die einzelnen Elemente in einer Kampagne so anlegen, dass sie unabhängig voneinander überall nachgemacht werden können. Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist jetzt super interessant und irgendwie auch neu und was anderes als in vielen anderen Kampagnen. Wie geht's dir?
Ja, das finde ich auch einen richtig spannenden Punkt. Und halt auch zu entscheiden, man baut nicht zuerst ein großes Bündnis auf und macht ganz, ganz viel von dieser Vernetzungsarbeit, die ja einfach sehr arbeitsintensiv ist und oft so einen ziemlich großen politischen Overhead auch irgendwie erzeugt, weil man sich dann ja auch erstmal auf viel einigen muss, auf Arbeitsstrukturen, dann irgendwie auf gemeinsame Ziele, gemeinsame Statements, wer darf sprechen, da kommen ja tausend eine Sachen noch zusammen, sondern wirklich erstmal einfach vom so ein bisschen wie so ein Minimal Viable Product auszugehen.
Was heißt das?
Wie das einfachste, kleinste Produkt, was man machen kann, was Leuten schon hilft oder was den politischen Zielen näher kommt. Und das ist ja in diesem Fall wirklich diese ganz konkreten Tauschorte zu organisieren und darüber zu informieren und halt diese Social-Media-Grafiken und Kacheln dafür zu bauen, dass man darüber auch informieren kann und über das Prinzip informieren kann. Und damit aber erstmal zu starten und auch zu gucken, wie läuft's eigentlich, damit Erfahrungen zu sammeln und dann die ganzen Erfahrungen und das Wissen und die Idee natürlich vor allem auch dann aber anderen Orten zur Verfügung zu stellen. Und da dann auch auf so einen, einfach weil die Idee an sich gut und cool ist, auf den Verbreiterungseffekt zu setzen.
Ja, ja, da fand ich es auch ganz interessant. Ich habe da noch Katharina im Ohr, wie sie halt sagt, dass es ihr eben auch darum ging, Strategien sichtbar zu machen. Also nicht nur zu sagen, das ist jetzt unsere Strategie und ihr müsst entweder bei uns mitmachen oder ihr seid blöd, wenn ihr das nachmacht und könnt nur nachmachen oder so. Solche Dynamiken gibt es ja manchmal auch, dass man das dann so sehr für sich beansprucht, wenn man eine gute Idee hat, sondern eben, dass man sagt, naja, hier gibt es eine Strategie, die funktioniert irgendwie selbst in diesem schwierigen Umfeld gerade für Betroffene erstmal recht gut. Aber damit Leute davon in der Breite erfahren, braucht es irgendwie auch in der Öffentlichkeit solche Initiativen, die da stattfinden, damit Leute sagen, ah ja, das kann ich ja auch machen.
Voll. Und da finde ich aber auch das, was du angesprochen hast, dieses modulare Element, also dass man halt einzelne Teile übernehmen kann und aber auch anpassen kann an die örtlichen Gegebenheiten, halt auch super schlau und richtig cool. Weil Deutschland ja insgesamt bekannt ist dafür, dass es kompliziert ist, aber insbesondere halt in so einem Fall, wo ja der Föderalismus praktisch komplett ausgenutzt wird, also wo man was auf Bundesebene ermöglicht, im Asylbewerberleistungsgesetz nämlich diese Bezahlkarten einzusetzen und das dann die Länder und Kommunen noch umsetzen müssen. Und das öffnet ja wirklich Tür und Tor für 91 verschiedene Varianten davon. Und dafür ist das halt auch wirklich eine coole Kampagne, ich weiß gar nicht, ob Kampagne der richtige Begriff ist, aber eine coole Aktion, weil es halt diese Idee gibt, die extrem simpel und einfach ist und die man aber überall genau auch so anpassen kann, dass die dafür Leute funktionieren kann.
Ja, und wo wir gerade bei dem Schlagwort modular sind, was du ja gerade genannt hast, ein weiterer Aspekt, den ich sehr interessant an dem Ansatz finde, ist, dass die eben sehr viele unterschiedliche politische Ansätze miteinander kombinieren. Also ich kenne das jedenfalls oft so aus Gruppen, dass unterschiedliche politische Ansätze oft sehr stark gegeneinander diskutiert werden. Ne? Da sagt man dann, Petitionen bringen nichts oder sind viel zu bürgerlich. Und dann gibt's das andere Lager, das sagt, naja, direkte Aktionen, wenn man nicht dafür sorgt, dass sich Gesetze ändern, dann kann man das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weitermachen und es wird trotzdem immer schlechter sein, als wenn es eine staatliche Lösung gibt oder so. Ne? Und so laufen dann Diskussionen häufig. Wahrscheinlich kennt ihr das aus euren Gruppen auch. Und die sind da auf eine Art sehr pragmatisch rangegangen und haben gesagt, naja, wir brauchen jetzt halt was, was in diesem super schwierigen Umfeld, wo wir nicht damit rechnen können, dass sich Dinge schnell ändern, eine Lösung für die Betroffenen in erster Linie. Dann aber auch eine Lösung für, wo wir praktisch die Solidarität, die es gesellschaftlich noch gibt, erfahrbar machen. Und auch das ist ja was, was uns auch selbst politisch am Leben hält, ne? Dass man das Gefühl hat, es ist nicht alles sinnlos, es sind nicht alle rechts, sondern ja, wir erleben auch ein Stück weit das, was wir als gesellschaftliche Ideale haben, in einem kleinen Rahmen schon und machen damit Erfahrungen. Und andere Leute, die vielleicht eher aus einer Betroffenheitsperspektive da reingehen und noch gar nicht so aus einer politischen Logik, die erfahren das ja auch. Und dass man dann aber auf der anderen Seite eben auch sagt, naja, man macht eine Petition, um die Leute, die die dann unterzeichnen, aufmerksam zu machen, dass sie Gutscheine eintauschen können, gegen Bargeld beispielsweise, oder die Politik adressieren, man macht Kundgebungen, man adressiert die Innenministerkonferenz und so weiter, ne? Also praktisch da zu gucken, was leistet welcher Ansatz und das möglichst auszuschöpfen.
Mhm. Das finde ich auch. Und es ermöglicht ja wirklich auch Initiativen, anderen Initiativen in Deutschland, die bisher vielleicht nur eine andere Form davon gemacht haben, nämlich zum Beispiel, ich habe gesehen, dass es in NRW zum Beispiel ziemlich viele offene Briefe gab und Petitionen, oder in Leipzig habe ich auch gesehen, dass es so eine Petition gibt. Und so ermöglicht ja denen auch zu sagen, ah, das haben wir jetzt gemacht, da kommen wir jetzt vielleicht aber irgendwann auch so ein bisschen an so einen Punkt, wo man gerade das Gefühl hat, es geht nicht mehr so weiter oder so, und wo man das dann jetzt praktisch diese Idee aufnehmen kann und auch noch umsetzen kann. Und das finde ich auch ziemlich cool, weil also diese Vernetzung oder dieses sich gegenseitig abgucken wirklich ermöglicht auch, dass man einfach verschiedene Strategien ausprobiert und halt auch nicht in dieses Gefühl von Ohnmacht irgendwie so abrutscht, sondern wirklich ins Handeln kommen kann. Und das ja auch eine Art ist, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Petition, wo man mit Leuten in Kontakt kommen kann. Und das ist ja oft was, was viel empowernder auch nochmal ist, als so vereinzelt irgendwo zu sein.
Mhm. Was ich auch interessant finde, also es gibt ja gerade so ein bisschen so, das hatten wir im Interview auch schon kurz besprochen, diese Frage von, okay, was macht man eigentlich, wenn die Mehrheiten nicht mehr so da sind für progressive Themen, ne? Und da finde ich es tatsächlich auch einen sehr interessanten Fall, jetzt die Kampagne oder die Initiativen, weil häufig bei, was ich irgendwie in meinem Umfeld erlebe, ist, man sagt, okay, die Mehrheiten schrumpfen. Das bedeutet, man wird insgesamt viel defensiver und setzt sich immer nur noch für die Dinge ein, die mit den immer noch vorhandenen Mehrheiten möglich sind. Man sagt, die Leute sind zum Beispiel gegen die Wärmewende, so, das wurde politisch total verhetzt. Und dann macht man jetzt eben das nächst kleinere Projekt, zum Beispiel, dass man es Leuten erleichtert, einen Solarbalkonkraftwerk zu haben, sage ich jetzt mal. Ne? Gar nichts gegen Solarbalkonkraftwerke, das ist großartig, aber es soll jetzt einfach nur so ein Beispiel sein für, man geht immer so einen Schritt weiter zurück und orientiert sich immer nur daran, für welche Themen es noch eine Mehrheit oder eine relevante Mehrheit irgendwie gibt. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein bisschen diese Entwicklung, dass über Klima immer weniger geredet wird, weil man in den Umfragen zum Teil feststellt, dass Dinge strittiger sind in der Bevölkerung. Und da finde ich eben interessant, dass diese Kampagne oder diese Initiative einem jetzt einen Ansatz zeigt, wie man auch in so einem sehr feindlich gesinnten Umfeld irgendwie eine Möglichkeit schafft, politisch zu arbeiten, Kampagnen zu machen und da auch gar nicht abzurücken von der Forderung, eine Bezahlkarte ist einfach Mist und muss weg, auch wenn es diese Mehrheit nicht mehr so gibt.
Ja, und was ich noch interessant fand, gerade wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, wo es vielleicht gerade nicht so viele Mehrheiten gibt, ist das, was die aber sehr, sehr schlau gemacht haben, sich an Gruppen anzudocken, die es halt gibt. Also, dass sie zum Beispiel gesagt haben, sie sind gezielt zu Solawi-Verteilstellen gegangen oder zu einem linken Büro oder anderen Gruppen, bei denen sie wissen, dass sie irgendwie in so einem solidarischen Bereich unterwegs sind, und haben die praktisch gefragt, ob sie mitmachen und auch, ob sie diese Tauschsachen organisieren können oder dafür sozusagen Tauschstellen sein können. Und das war nicht richtig klug gedacht, aus so einer Perspektive auch keine Doppelstrukturen zu schaffen, weil das ist ja was manchmal dann auch passiert. Dann gründet man für alles noch eine AG und für alles noch sucht man wieder Leute, die das dann so ungefähr Fulltime übernehmen und so. Und da aber zu gucken, was gibt es denn schon für Strukturen, also so wie jetzt zum Beispiel Solawis, gibt es fast überall. Und das da anzudocken, da kommen sowieso jede Woche Leute hin und holen ihr Gemüse ab und die können dann auch noch einmal 50 Euro gegen einen Gutschein eintauschen. Das ist für die kein riesiger mehr Aufwand und man braucht eigentlich nur eine Person, die sich so ein bisschen drum kümmert. Und das fand ich auch eher richtig intelligent, irgendwie mit den Ressourcen gearbeitet, die da sind. Also wir arbeiten ja manchmal auch mit so einer Ressourcenanalyse, wo man praktisch, wenn man eine Kampagne macht, guckt, über was für Ressourcen verfügen wir, zum Beispiel über ein besonders gutes Netzwerk zu anderen Gruppen, und dass man die dann gezielt nutzt. Das fand ich auf jeden Fall richtig cool. Ja, und sonst glaube ich zuletzt vielleicht ist ein Punkt, den ich noch super wichtig fand, wirklich auch diese Learnings, die es schon gibt, damit ganz konkret zu teilen. Und das hat Lena ja aus Hamburg auch gemacht, als sie da gesagt hat, dass Transparenz den Leuten gegenüber super wichtig ist, Verlässlichkeit, einfach dieser Strukturen, damit man es wirklich so auch in Tage einbauen kann und vielleicht auch Leute, die nicht immer alles nochmal nachgucken wollen oder können, da halt mitmachen können. Und halt aber auch sowas mitzudenken, wie eine Übersetzung dazu haben oder Infomaterial in verschiedenen Sprachen. Das fand ich auch noch irgendwie total wichtige, so ganz konkrete Learnings, die wir vielleicht die Hörerinnen und Hörer hier auch mitnehmen wollen, die sich vielleicht überlegen, ob sie sowas auch starten oder bei sich mit integrieren können. Okay, das war's dann, glaube ich, für heute und diese Folge. Ich wünsche euch nicht zu heiße Tage und dass ihr uns gewogen bleibt, wenn es wieder heißt:
Was tun? Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.